offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der schon sein ganzes Leben lang Löwen-Fan ist. Seit einigen Jahren unterstützt er die Löwen sowohl als 60er-Almpartner als auch als Unternehmer für 60. Besonders in Erscheinung getreten ist er als Architekt und Bauleiter rund um die Sanierung des Löwen-Nachwuchsleistungszentrums, die nach einem weiteren Wasserschaden im vergangenen Juli unumgänglich wurde. Was das Besondere am Beruf des Architekten ist, wie er die erste Phase der Sanierung betrachtet und was seine ersten Gedanken zur BayWa als neuem NLZ-Hauptpartner sind, darüber spreche ich heute mit Architekt Gerhard Günther. Schön, dass du heute bei uns bist. Servus.
Servus. Danke für die Einladung.
Vielleicht hast du den ein oder anderen Podcast schon mal gehört. Es geht ja hier um den Menschen. Natürlich um deine Beziehung zu den Löwen, was du auch im Beruf machst. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Aber in erster Linie auch dich als Mensch vorzustellen. Daher die erste Frage, was für ein Mensch ist Gerhard Günther?
Ein guter Mensch.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ein hoffentlich für viele angenehmer Zeitgenosse, der seine Sache ernst nimmt und der immer versucht, beruhigend und mediativ einzuwirken.
Ich glaube, das war auch notwendig in der einen oder anderen Situation, Stichwort NLZ-Sanierung, aber darauf kommen wir dann natürlich später, also das war natürlich ein Spaß. Wenn ich jetzt deine Stimme so höre, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dir noch nie gesagt, ist doch eigentlich eine perfekte Radiostimme.
Ich habe immer das Gefühl, sie ist es nicht, weil wenn ich den Anrufbeantworter früher im Büro besprochen habe, habe ich mich immer als fremd empfunden. Aber wenn du das sagst, freue ich mich natürlich sehr drüber.
Auch deshalb telefoniere ich immer sehr gerne mit dir zu den verschiedensten Themen. Letztes Jahr war das sehr, sehr häufig der Fall. War das mal tatsächlich eine Leidenschaft, Radio?
Überhaupt nicht.
Moderation?
Gar nicht. Ich habe meine Sendungen gehabt, Lieblingssendungen, damals im Bayerischen Rundfunk. Inzwischen gibt es ja Privatsender, aber Radiomoderation war mir ein bisschen zu wenig inhaltvoll.
Du bist dann Architekt geworden. Woher, wo ist die Entscheidung gereift? Wie kam es dazu?
Die Entscheidung war eigentlich eher zufällig. Ich wollte eigentlich ein Handwerk machen, ich wollte Kirchenmaler werden. Aber kurz nach meinem Abitur hatte ich eine Lehrstelle gefunden und der eben damalige Lehrherr hatte sich einer Augenoperation unterziehen müssen und die ist leider unglücklich verlaufen und somit hat er seinen Beruf aufgegeben und somit hatte ich damals keine Lehrstelle. Das war ein paar Tage vor Meldeschluss und ich habe dann einfach so das Studienbuch, das wir bekommen haben zum Abitur, durchgeblättert und bin bei A hängen geblieben. A, entweder Arzt oder Architekt. Für einen Arzt war dann Moses Clausus ein bisschen zu wenig.
Okay.
Und Architektur fand ich, naja, hat ja auch was mit Handwerk zu tun. Und ich habe es nie bereut, dass ich Architektur studiert habe.
Dein Numerus Clausus war nicht so, hast du gesagt. Deswegen vielleicht auch die Ableitung, lassen wir es so stehen, dass du vielleicht gar nicht erst bis B weitergeguckt hast, Stichwort.
Also ich fand, ich habe mich sofort aufgehoben gefühlt. Allein der Begriff Architekt war auch in früheren Jugendzeiten schon irgendwie so ein bisschen was Edleres, also in meinen Augen.
Absolut, also ich finde es eine sehr, sehr spannende Berufung. Was fasziniert dich daran?
Ich kann was schaffen und ich kann Leute glücklich machen. Bauherren kommen zu mir, wollen ein Haus und ich kann sie leiten, ich kann ihnen Tipps geben. Also inzwischen, früher war das auch nicht so, also vom ersten Tag an war es nicht so. Ich habe auch viel lernen müssen in den vielen Jahren, aber das habe ich natürlich verfeinert. Und das Schönste ist für mich, wenn ich dann wieder mein Objekt abgeschlossen habe, die Gewissheit zu einer hohen Prozentzahl, dass ich Bauherren voll glücklich und zufrieden hinterlasse.
Das ist wirklich, das klingt nach einem echten Traumberuf.
Ist es für mich. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen poetisch, aber ich wache in der Früh auf, Erstmal freue ich mich, dass ich neben meinem Sabinchen aufwache. Und zweitens freue ich mich, dass ich Hightech geworden bin.
Gehen wir mal zurück ins Studium, weil es mich einfach wirklich interessiert. Wie ist denn das Studium aufgebaut? Ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her, du musst jetzt auch nicht mehr jeden Kurs nacherzählen, aber wie ist denn so ein Studium aufgebaut? Weil wir haben sicherlich auch den einen oder anderen jüngeren Löwen-Fan, der sich vielleicht sogar gerade überlegt, was er denn demnächst studieren möchte. Wie ist denn das Studium aufgebaut und was kann man da erwarten?
Studium ist grundsätzlich interessant, aber sag mal, in beruflicher Hinsicht ist es doch so, dass es eher auf einer intellektuellen Art und Weise abgehandelt wird, dass du von der Praxis vermutlich zu wenig mitbekommst. Aber auch das Intellektuelle und das Visionäre braucht man, damit man weiß, wo deine Interessen sind oder wo deine Möglichkeiten sind, die du hast. Ansonsten gibt es zu viel Statik, aber das gehört halt dazu.
Statik heißt Rechnen.
Das heißt Rechnen und ich sehe mich dann doch eher so ein bisschen in der kreativen Phase.
Das ist nämlich eine gute Frage, guter Punkt. Es gibt ja auch Statiker. Wie genau ist denn da die Unterscheidung zwischen Architekt und Statiker?
Also wir brauchen ein Grundwissen, dass wir sagen, okay, ein Holzbalken trägt halt mal nicht länger als 6 Meter oder er wird überdimensioniert oder eine Betondecke hat auch eine gewisse Länge, die du machen kannst oder es ist nicht mehr wirtschaftlich. Also so die Grundzüge, die lernt man, und aber das, die Hardware überlassen wir den Fachleuten aus der den Statikern halt.
Also ich nehme mal mit, man braucht ein gutes Maß an Kreativität. Man muss zumindest ein bisschen rechnen können und dann, glaube ich, muss man ein unfassbar guter Projektmanager sein?
Also vor dem Projektmanagen kommt noch, du musst den Bauherrn verstehen. Du musst die Aufgabe erfassen. Du musst wissen, was geht, was nicht geht. Du musst die Leute, also auch deine Bauherren, egal ob das jetzt große Objekte sind oder kleine Geschichten, du musst denen sagen, wo die Grenze ist. Das tut oft weh. Die Grenze kann finanzielle Belange sein, die Grenze kann baurechtliche Belange sein, die Grenze kann einfach die Machbarkeit sein. Aber es ist definitiv so, das Ganze muss drüber bringen, ohne dass die Enttäuschung von vornherein zu groß ist. Also es ist eher so, der Beginn ist Psychologie.
Okay, Psychologie aufgenommen. Ich wollte fast schon so ein bisschen was sagen in Richtung Menschenfänger, Stichwort Michael Köllner, ja, dass man sehr, sehr gut mit Menschen kann. Und du hast gerade jetzt mal ich sag jetzt einfach mal Auftraggeber besprochen, aber es gibt ja auch noch die ausführenden Handwerker, denen muss man ja auch gut umgehen können.
Genau. Zu Michael kann ich sagen, wenn er auch eine kreative Phase, Ader hat, dann wäre er bestimmt ein guter Architekt. Zumindest einer, der den Leuten vermitteln kann, was gut für sie ist. Weil das macht er bei unseren Spielern auch. Also die Handwerker sind das wichtigste Rädchen im ganzen Getriebe. Es gibt viele Leute, die sehen den Handwerker so ein bisschen weiter unten angesetzt. Für mich ist er der wichtigste Partner, den ich seit vielen Jahren habe, und zwar jedes Gewerk. Darum komme ich auch in der Früh auf die Baustellen und beginne erstmal mit dem Lob. Auch wenn es nicht stimmt, sage ich, Menschenskinder, seid ihr fleißig gewesen gestern.
Montagmorgen war kommt es richtig gut an.
Genau. Da freuen sich dann alle und der Bann ist gebrochen. Auf der anderen Seite, ich habe irgendwann begonnen, habe aber heute noch aus den 40 Jahren, die ich jetzt selbstständig bin, teilweise Altfirmen, mit denen ich immer noch zusammenarbeite. Gab es einen Generationenwechsel schon, bloß der Vater hat gesagt, du pass auf, mit dem Günther kann man gut arbeiten, dem Polster als Auftraggeber. Und wenn man hier so weiterempfohlen wird oder gegenseitig sich auch weiterempfiehlt, dann ist das einfach von vornherein ein besseres Arbeiten, ein Arbeiten im gegenseitigen Vertrauen. Und das aufzubauen von null auf ist heutzutage sehr, sehr schwierig, weil die Bedingungen werden komplizierter, Gesetzgebung ist komplizierter, die Preise gehen durch die Decke. Also es ist momentan nicht unbedingt gut Kirschen essen bei uns in der Branche.
Ja, das denkt man, wenn man jetzt an die Rohstoffe denkt, auch an die Auslastung der Handwerker. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aufgrund der Niedrigzinsen hat man dann viel gebaut und dann eben die Handwerker, man kriegt eigentlich kaum noch welche.
Richtig, aber das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Ich habe vor 14 Tagen mit einem großen Bauunternehmer gesprochen, habe gesagt, wie schaut es denn aus bei dir? Dann sagt er, bis vor 3 Wochen war ich inklusive 23 voll und habe inzwischen 50% Stornosrei bekommen. Das heißt also, es wird sich ab Frühjahr wird sich einiges ändern. Also es sind auf einmal wieder Kapazitäten da, weil einfach viele Leute davor zurückschrecken, das Bauen zu beginnen, weil die Preissicherheit einfach zu unsicher ist.
Jetzt kriegst du das jeden Tag mit. Kann man überhaupt abschätzen, was jetzt die geopolitische Lage auch ausgemacht hat in der Branche am Bau?
Ich wage keine Prognose. Also wir wissen nichts. Ich weiß nur, dass sich die Preise jetzt seit Beginn der Krise teilweise mehr als verdoppelt haben und dass sie weiterhin steigen, dass Produkte einfach nicht lieferbar sind und dass die Warenkatastrophen vermutlich aber erst auf uns zukommen. Also es klingt jetzt ganz schön negativ für mich, der eigentlich nur positiv denkt, aber ich glaube, nachdem es jetzt über 15 Jahre nur bergauf gegangen ist, tut es vielleicht sogar schon mal ein bisschen gut, dass sich auch die Situation mal ein bisschen beruhigt.
Und dann kommt ja noch die Zinsen dazu. Gerade auch, weil du gesagt hast, alles wird teurer. Die Banken jetzt aus der Niedrigzinsphase auf 2,5% Zinsen gestiegen. Ich meine, wenn man das mal durchrechnet, man muss ja im Umkreis München ja schon irgendwo mit einem 7-stelligen Betrag wahrscheinlich erstmal kalkulieren, was man aufnehmen müsste. Und dann hat man 1% Zinsen sein.
Ja, genau.
Und jetzt muss man 3% Zinsen, also sprich 30.000 anstatt 10.000 Euro nur Zinsen zahlen. 30.000 Euro Zinsen im Jahr sind ja dann schon mal 2.500 Euro Zinsen im Monat. Also der Münchner Mietmarkt ist schon teuer, aber für 2.500 Euro Miete kann man schon eine richtig schöne Mietwohnung kriegen.
Richtig. Trotzdem sage ich grundsätzlich, Eigentum ist immer besser, wenn man es schaffen kann, statt Miete zu zahlen. Aber generell ist es so, geh von 1% aus, das war ja jetzt mal diese wunderbare Phase über sehr lange Zeit. Wenn du 3% hast, hast du einfach das Dreifache. Ich komme natürlich aus einer Zeit, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters, ich kann mich an 11%, 12%, 13% erinnern mit 2% Tilgung. Natürlich unter anderen Umständen, es waren noch D-Mark-Zeiten, es waren andere Summen final, damals waren 500.000 Mark viel Geld, 700.000 Mark. Aber generell, ich glaube, nach einer Gewöhnungsphase an die 3% wird es auch wieder normal und die Leute werden wieder mutig werden, sind bloß jetzt. Und was schade ist, ist die Menge, die Masse der Leute, die sich das leisten können, wird weniger werden. Bei 1% kann es gerade noch reißen, aber 3% wird dann bei vielen schon eng, aber es wird trotzdem nach dem Niedergang jetzt, wird es sich wieder beruhigen nach oben. Also so ganz schwarz sehe ich nicht, aber wir waren jetzt natürlich auch in einer super Situation über sehr viele Jahre.
Schlaraffenland.
Genau, Schlaraffenland. Gutes
Wort. Okay, angenommen, es wird wieder besser. Man hat wieder ein bisschen Geld auf der Seite und man überlegt sich, tatsächlich ans Eigenheim oder das Eigenheim zu bauen mit dir als Architekt. Wie ist denn dann der Fortschritt? Wie ist denn der Prozess? Wie sind die ersten Schritte und wie geht es dann weiter?
Also ich lerne Bauherren kennen, überwiegend aufgrund von Empfehlungen. Also wer 4 Jahrzehnte im Geschäft ist, braucht nicht mehr akquirieren, braucht nicht werben, sondern da läutet das Telefon von alleine. Dann frage ich als erstes mal, wenn ich angerufen werde, woher kennen Sie mich, wer hat Ihnen was gesagt, dann kann ich schon ermitteln, kommt aus der und der Richtung. Und dann lade ich die Leute zu einem unverbindlichen Gespräch zu mir ins Büro ein und teste erstmal, ob man sich mögen könnte. ist es natürlich eine starke Ausgangsposition, die ich hier habe, aber zusammenbauen ist, da gehört bedingungsloses Vertrauen dazu. Und früher war es natürlich nicht so, da war ich froh, wenn einer angerufen hat und gesagt hat, kannst du mal ein Haus bauen. Jetzt ist es so, ich suche mir meinen Bauherrn aus, solange ich noch arbeite. Und dann versuche ich über die persönliche Schiene einfach rauszufinden, was die Leute wollen. Und vielleicht im Gegensatz zu vielen Kollegen von mir, bekommen die das, was sie wollen. Ich muss mich nicht verwirklichen. Ich habe schon sehr viel gebaut. Wenn einer zu mir sagt, also den habe ich schon 100-mal erzählt, die Sache, er ist Gärtner, er ist Jäger und er möchte ein Geweih über der Haustür, dann sage ich, das Geweih, das nagle ich Ihnen dann, wenn das Haus fertig ist, selber über die Haustür. Und jeder andere wird sagen, was willst du mit dem Geweih über der Haustür, wie schaut denn das aus? Mir ist es egal, weil ich habe ein Haus gebaut für den, wo das Geweih gut hinpasst.
Wie viel Konzeption ist denn im Normalfall bei dir? Und wie oft und wie viel Prozent bringen denn vielleicht auch die Bauherren schon mit? Also ist das so eher 90% deine Leistung oder gibt es auch viele oder ist die Mehrheit sogar der Bauherren, die kommen mit der Idee, die Idee muss umgesetzt werden und du musst es dann quasi alles sortieren, auf Machbarkeit prüfen und natürlich auch den finanziellen Budgetrahmen irgendwie im Blick haben. Wie ist da so das Verhältnis?
Die schlimmsten Bauherren sind die, die nicht wissen, was sie wollen. Die kommen, haben große Augen, wollen dann meistens Referenzobjekte sehen und versuchen sich dann aus 20 Referenzobjekten ihr Haus zu basteln und das wird nichts. Am liebsten ist mir einer, der ganz konkret sagt, natürlich, wir haben das Grundstück, wir haben die und die Kohle zur Verfügung und wir haben die Vorstellungen. Wir sind eine Familie mit zwei Kindern, wir wollen noch für uns Au-pair irgendwo im Souterrain eine Wohnung oder was auch immer. Also, und das sind, glaube ich, auch die meisten. Weil wer das Risiko oder das Abenteuer des Bauens eingeht, hat sich vorbereitet, gerade in der heutigen Zeit. Im Internet steht alles drin. Man sieht tausende von Häusern. Man kann sich da schon mal sagen, will ich große Fenster, will ich ein Flachdach, will ich ein Mansarddach oder was auch immer. Und also viele kommen mit konkreten Vorstellungen. Jetzt wird es natürlich auch manchmal schlimmer, weil die kommen dann schon mit fertigen Plänen. Dies mit irgendeinem Zeichenprogramm, das man sich kostenlos runterladen kann, irgendwie gezeichnet haben. Haben natürlich immer vergessen, die Wandstärken, dass ein Haus auch Wände hat. Und haben also auch meistens keine Treppe nach oben und nach unten und keinen Kamin. Aber die bringe ich dann schon in die Spur, wo es hingehört, weil auch das zeigt, was sie wollen. Eine Terrasse nach Südwesten oder den Eingang zur Straße. Also das sind alles Banalitäten, aber es fügt sich dann zum Mosaik zusammen und dann kriegen wir das, oder ich kriege das dann schon hin.
Ich überlege gerade während deiner Ausführung so ein bisschen, mit was man es vergleichen kann, mit einem Puzzle, was man zusammensetzt. Oder du hast jetzt gerade Mosaik gesagt. Am Ende des Tages ist es ja nicht nur das Zusammensetzen der Ideen auf dem Papier dann wirklich in Steine, sondern eben dann natürlich auch noch, was dann dahinter steckt, diese ganzen Gewerke, von denen du gesprochen hast. Kannst du aus dem Stegreif sagen, dass es 20, 15, 10 Gewerke gibt, die da mitarbeiten?
Also später sind es im Durchschnitt 20 Gewerke, die am Hausbau beteiligt sind. Aber das Koordinieren ist ja eine Sache, die kommt erst, wenn die Planung steht. Und die Planung ist definitiv das Wichtigste, weil das, was wir zu Papier bringen, wird ja auch gebaut und löst dann irgendwelche Kosten aus. Kosten, die nicht selten im siebenstelligen Bereich sind. Und sollte es dann so sein, dass ein Bauherr die Tür aufsperrt oder ein Bauherr während dem Rohbau reingeht und sagt, um Gottes Willen, ich habe mir das ja ganz anders vorgestellt, dann wäre das die größte Katastrophe, die passieren könnte. Muss natürlich sagen, ist mir noch nie passiert, trotz vieler Objekte, aber mein, sag mal, das Resultat ist meistens, auch wenn das jetzt arrogant klingt, es ist eigentlich noch schöner, als wir uns gewünscht und haben und als wir es uns vorstellen konnten. Und das freut mich dann schon sehr, sehr.
Jetzt sprichst du von 4 Jahrzehnten Erfahrung. Kann man sagen, kannst du überhaupt, hast du eine Strichliste geführt, wie viele Objekte ihr begleitet, du begleitet hast?
Ja, wir haben nicht nur eine Strichliste, sondern wir haben ein Archiv, das wir natürlich immer ausdünnen, alle 10 Jahre oder jedes Jahr um ein Jahr reduzieren. Aber die Hauptdaten, Straße, Vorhaben, Bauherr, heben uns natürlich auf, auch in Dateienform. Also wir sind bei 3.500 Objekten.
Wow. Ja. Das ist krass.
Ja, das ist, klingt viel, aber es sind natürlich auch ganz kleine dabei.
Ja, klar, aber...
Anbau an eine Garage, das war mein erstes Objekt.
Ja.
Bis hin zum Wohnhaus mit 70 Einheiten oder Altenpflegeheime mit 200 Betten. Also wir haben schon was hinterlassen.
Weil du gerade dein allererstes Objekt angesprochen hast, wie hast du dich da gefühlt damals?
Ich habe es genossen, dass der Onkel eines Freundes zu mir sagte, du, wir wollen hinter der Garage noch einen Abstellraum bauen. Und dann habe ich angefangen zu zeichnen und habe dort gleich was Wildes gemacht. Ich habe hinter den Abstellraum nicht gerade gemacht, sondern habe dem 2 Bögen gegeben, weil ich dachte, zwischen den 2 Bögen kann er dann noch ein bisschen Holz lagern. Und dann bin ich aber da eigentlich vollkommen durchgefallen, weil der sagt, der spinnst du, wer soll in das mauern? Und das war mit der Ausschlag dafür, dass ich seitdem auf Rundungen meistens verzichte, weil es tatsächlich so ist, bei Rundungen tut man sich schwer. Und wenn es nur die Fußbodenleiste ist, in Holz, die du so kaum gebogen bekommst, das war eigentlich ein guter Start für mich, gleich mal die Grenzen aufgezeigt worden sind. Und es ist schön, dass bei einem kleinen Objekt passiert ist und nicht bei einer großen Sache, die dann vielleicht nicht mehr reparierbar gewesen wäre.
Gibt es ein Traumhaus für dich? Wie sieht das perfekte Haus aus? Also jetzt unabhängig von Größe und Lage mit Bergblick, Seeblick, was auch immer es ja vielleicht auch sogar gibt. Sondern wie sieht das perfekte Haus aus?
Dazu ist das Spektrum zu groß. An jeder Stelle ein anderes Haus. Also mir fällt viel ein, aber das Traumhaus ansonsten. Ich habe schon ein paar Traumhäuser gebaut, aber für die, dann jeweils für die speziellen Bauherren.
Gibt es ein Objekt, auf das du ganz besonders stolz bist oder einen Bau?
Ich mag eigentlich nichts herausheben, weil ich das würde die anderen dann, sagen wir mal, in anderen nicht gerecht werden. Also ich finde, egal welche Größenordnung, wir haben uns immer bemüht. Wir haben auch viel Schubladenarchitektur gemacht, sonst käme diese Summe nicht zusammen. Aber selbst bei denen ist immer irgendwo eine kleine Geschichte, wo man sagt, da hat sich einer Gedanken gemacht.
Auf ein Objekt bist du sicher stolz, beziehungsweise nicht nur das Objekt, sondern einfach auch diesen Kraftakt. Und den haben wir ganz am Anfang schon angesprochen, die NLZ-Sanierung im letzten Jahr.
Richtig, das hat uns viel gekostet, aber hat auch wirklich bis zur letzten Sekunde sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Ein Best Case, ein Vorzeigeprojekt, wo einfach wir Löwen, alle Löwen zusammen geholfen haben, jeder so auf seine Art und Weise, dass da wirklich etwas richtig Cooles zusammengekommen und dann auch wirklich entstanden ist. Wie blickst du rückblickend darauf?
Also ich habe mich gefreut, dass ich ein paar Ideen durchsetzen konnte, ob jetzt diese ambiente Beleuchtung ist in den einzelnen Kabinen, dass die Spieler einfach ihrer Stimmung entsprechend sagen können, jetzt brauchen wir es ein bisschen heller oder jetzt wollen wir ein bisschen runtergehen nach dem Spiel. Und ansonsten, was mich noch mehr gefreut hat, war praktisch die Solidarität zwischen der Leitung, also Manfred Paula, wer auch immer dort zuständig ist. Alle haben irgendwann gespürt, nachdem es anscheinend schon mehr Anläufe gab in den letzten Jahren, dass jetzt die richtigen Personen zusammenwirken. Und dann gab es keinen Gegenwind mehr, sondern nur mehr das Tragen auf einer Wolke hin zur Vollendung.
Ausschlaggebend war ja dann ein letzter Wasserschaden, genau, wie man auch in der Doku bzw. in diesem Rückblick neulich auf Löwen-TV veröffentlicht auch sehen kann. Die Bilder waren ja krass. Also wirklich Wasser, was aus dem Boden herauskam, das habe ich so auch noch nicht gesehen.
Das war wirklich grausam. Also, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vielleicht war das eine kleine Fügung, wurde ja auch schon so angesprochen. Und die hat uns dann eben gesagt, so ganz oder gar nicht. Und dann ging das irgendwie, es begann ein Automatismus und der war von Anfang an relativ stabil und hat, wie gesagt, dann auch zum finalen Ergebnis geführt, das sich sehen lassen kann.
Ich würde sogar sagen, dass er beispiellos war, gerade mit den verschiedenen Partnern, die dann eingesprungen sind. Ich meine, die erste Phase dann sicherlich mit unserem Hausmeister-Team und auch den BFDlern aus dem NLZ, die da mitgeholfen haben, dann Wände rauszuklopfen. Dann hast du ja auch in dem Rückblick schön bildhaft gesagt, man musste wirklich immer tiefer bohren. Ja, Stichwort, wer tiefer bohrt, bekommt neue Dinge, die man leider auch renovieren muss oder sanieren muss. Dann kam die Trocknungsfirma Belfor, die also, uns dann da unterstützt haben. Und
Belfor war in meinen Augen ein echter Glücksgriff. Die haben mit einer irrsinnigen Professionalität und ohne auf die Kosten und auf den Aufwand zu schauen, einfach alles gemacht. Die haben jeden Raum getrocknet mit einer Geduld, dass man jetzt wirklich sagen kann, dort unten ist es keimfrei, es ist trocken und die schlimmsten drei Räume haben wir ja dann sowieso von null auf wieder hergerichtet.
Mit welchem Ziel seid ihr denn rangegangen?
Einfach so schnell wie möglich für unsere Nachwuchsspieler ein passendes Ambiente zu schaffen, weil da unten, mich hat es ja selber gegraut, wenn ich dann unter bin, graust, ich habe die Toiletten gesehen, ich habe die Kabinen gesehen, die Böden, also es war sowas von peinlich, so stelle ich mir einfach ein Nachwuchsleistungszentrum eines großen Vereins nicht vor.
Und das hat ja auch Marco Haber, Kaderplaner des NLZ, ja auch so in dem Rückblick wiedergegeben. Ich glaube, wir können, und ihr und du als Bauleiter in der Funktion, können wirklich stolz drauf sein. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, dass das wirklich, ich glaube, es war nicht einfach, viele Handwerker eben unter einen Hut zu bringen. Hast du ja gerade schon von den Baustellen auch gesagt. Aber am Ende des Tages, das Resultat lässt sich definitiv sehen.
Ich wiederhole was aus dem Rückblick. Bei uns Löwen ist es trotzdem ein bisschen anders. Im ersten Moment ist jeder glücklich, wenn er sich einbringen kann. Natürlich merkt er nach einer gewissen Zeit, habe ich mich übernommen, habe ich zu viel versprochen, wird es mir nicht zu viel, aber dann haben wir uns gegenseitig immer irgendwie motiviert, gedrückt, wieder aufgebaut und darum hat jeder bis zum Schluss oder fast alle bis zum Schluss wirklich alles gebracht und kann umso stolzer sein auf das, unter Berücksichtigung, dass er teilweise eigene Aufträge verschoben hat und so weiter und so weiter.
Ja. Gerhard Neumann, ja auch in der Funktion als Baustellenkoordinator, da ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied.
Gerhard ist mein Bruder im Geiste. Er denkt, was ich sage und ich sage, was er denkt. Also wir haben uns heute, also jetzt auch Wochen danach, daten wir uns sagen wir, alle 14 Tage ab. Weil wir haben noch eine nächste Phase vor uns und auf die wollen wir uns langsam vorbereiten. Aber also ohne den Gerhard hätten wir es vermutlich nicht in dieser Zeit, nicht in dieser Qualität und nicht mit diesem Umfang fertigstellen können. Also der ist mein Baustellengott.
Du nennst es jetzt Gott, ich wollte es gerade sagen, wenn das mal kein Ritterschlag war. Ganz wichtiger Mann auf jeden Fall.
Und ein wunderbarer Mensch. Und Löwe natürlich.
Und Löwe natürlich, weil darauf wollte ich ja eigentlich drauf zurückkommen. Es sind alles Löwen, die das für uns, für den TSV 1860 auf die Beine gestellt haben. Ist es das, was 60 auch ausmacht?
Ich glaube, das ist eines, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben in der großen Welt des Fußballs. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein, zwei Vereine in anderen Ländern. In Deutschland kann ich es mir nicht vorstellen. Aber das kommt immer auf die Altersklasse drauf an. Wir haben jetzt leider zu wenig junge Menschen. Wir müssen uns die erst wieder ziehen. Aber selbst die Jungen haben alle die gleiche Historie, weil der Vater hat ihnen gesagt, Bur, du bist der Löwe, weil der Papa auch ein Löwe ist. Hatten sie erst mal ins Stadion mitgenommen und so weiter und so weiter. Mittelschicht weiß ich jetzt nicht so, aber jetzt meine Altersklasse können alle die gleichen Geschichten erzählen. Wissen, wann sie es erst mal im Stadion waren. Wissen, wie sie leiden mussten. Mein Alter hat praktisch die Meisterschaft gerade mitbekommen oder den Pokalsieg. Und dann ist es ja immer schlimmer geworden. Aber das verschweißt uns. Und ich treffe einen vollkommen neuen Menschen, der mir dann sagt, er ist Löwe. Dann ist man innerhalb von 5 Minuten im Gespräch und dann weiß man schon, ich möchte es nicht übertreiben, dass man nicht vertrauen kann, aber dass man die gleiche Historie hat oder den gleichen Werdegang. Und das macht es angenehmer.
Die Definition für das Wort Löwenfamilie, die können wir gleich auf die Homepage packen.
Auf jeden Fall, Familie.
Ja. Zitatgeber Gerhard Günther.
Das ist ein altes Zitat, oder? Löwenfamilie ist doch.
Nein, ich meine, deine Ausführung, die du gerade gesagt hast. Ja. Weil tatsächlich ist es genau das, was du ja auch bei diesem Projekt gespürt hast, was ich als Begleiter, der das begleiten durfte, ebenfalls gespürt hat. Das ist positiver Fanatismus und auf jeden Fall mit einem ganz, ganz großen Herzen helfen, wenn nur der Mann ist.
Genau.
Bist du ebenfalls von Vaters Hand zum Fußball gekommen, zu den Löwen?
Genau. Ich war 10 Jahre, war 1966 und mein erstes Spiel war 60 gegen Nürnberg und wir durften noch im Innenraum sitzen. Das heißt, die ganzen Kinder sind dann von ihren Eltern an die Brüstung gebracht worden und durften dann hinter den Toren jeweils sitzen und wurden dann in der Pause gegebenenfalls abgeholt, wenn du auf die Toilette musstest. Manchmal haben wir es auch verdrückt. Und nach dem Spiel dann mit dem Vati halt wieder heim. Und ich war damals fasziniert von der Atmosphäre, war ausverkauft. Damals waren auch noch richtig Zuschauer drinnen, ich glaube 32.000 oder so. Und es war ein gutes Erlebnis. Und es war aber damals 1966 nicht schwer, Löwe zu werden, weil wir waren ja die größere Mannschaft in der Stadt. Aber es war trotzdem der Druck vom Vater war immer da und hat mich dann nicht rausgelassen und ich bin ihm sehr dankbar für diese Entwicklung.
Was waren denn die schönsten Erlebnisse, die du in all den Jahren miterlebt hast?
Ist schwierig. Ich freue mich über jedes Auswärtsspiel, ich freue mich über jedes Heimspiel. Ich kann es dir nicht mal sagen, weil ich habe mehrere Abstiege mitgemacht. Und ich habe mehrere Aufstiege mitgemacht. Ich weiß jetzt nicht, welcher mich am meisten bewegt hat. Ich war immer nur glücklich, dass es wieder nach oben gegangen ist. Ich war sterbensunglücklich, wenn es nach unten gegangen ist. Aber wir haben uns immer wieder aufbrigittiert und wir waren immer wieder schnell bei der Sache. Mein glücklichster Moment wird im nächsten Jahr sein, wenn wir in Zwickau den Aufstieg feiern.
Völlig legitim, diesen Wunsch zu äußern. Den haben wir, glaube ich, alle in der Löwenfamilie.
Richtig.
Bist du auch in jüngeren Jahren als Mitte 20 Student, bist du da auch auswärts mitgefahren? Bist du da eher in der Kurve gestanden oder warst du schon?
Also mein Platz während zu Olympiazeit, also Olympiastadionzeit, das war die Zeit, wo ich dann wieder nach München gekommen bin, weil ich bin im Chiemgau aufgewachsen. Da war es mit Fußball dann mal eine Zeit lang eine Ruhe, also weiterhin Löwe, aber Chiemgau München war mit dem Zug einfach zu weit weg damals. Ich war in der Nordkurve während der ganzen Olympiastadionzeit und wie wir dann in der Bayernliga waren, bin ich auch nahezu jedes Spiel auswärts gefahren, weil da waren wir dann, da haben wir uns zusammengerottet, da waren wir so eine kleine Clique, wir sind mit zwei Autos immer rumgefahren und mein Platz in der Bayernliga war im Endeffekt in der Ostkurve neben dem Flutlichtmasten, da waren überwiegend zwischen 20 und 25 Leute und ich hab mein Büro am Harras gehabt und konnte dann am Samstag oder am Sonntag, wenn ich gearbeitet habe, war es am Anfang sicher notwendig, auch Samstag, Sonntag, bin ich mit dem Taxi schnell ins Salzburg gefahren, habe mir das Spiel angeschaut und bin dann anschließend wieder ins Büro und habe weitergearbeitet.
Ja, so geht es wahrscheinlich vielen Selbstständigen, so die sich halt einfach noch festbeißen müssen in der Berufswelt. Genau. Und dann irgendwann kam ja auch der Sprung, ich sage jetzt mal zum Partner, zu den Löwen einfach zu unterstützen, zum Unterstützen der Löwen. Jetzt, also du bist in dem Fall.
Also hat das hat begonnen eigentlich tatsächlich in der Allianz Arena. Wir hatten dort das erste Mal auf Empfehlung, hat ein Bekannter von mir gesagt, du schau da doch mal den Business Club an. Und ich fand es nett, welche Leute man dort getroffen hat. Es war auch nicht so übervölkert. Ja, es war übersichtlich, wie viele Karten dort verkauft worden sind. Aber man hat auch jetzt im gesetzteren Alter die gleichen Sprüche gehört, das gleiche Feeling gehabt mit denen. Und ich habe mich eigentlich die Jahre im Business Club, in der Allianz Arena, nicht vollkommen unwohl gefühlt, unabhängig jetzt vom traurigen Abgang. Aber das war dann mal geschmiedet. Es sind viele Verbindungen entstanden, es sind Freundschaften entstanden, es sind Geschäfte gemacht worden, auch wenn im kleinen Rahmen. Und das hat sich dann nach unserem Abstieg auch in die Bayernliga weiter beinhaltet. Wir sind halt dann zusammengeblieben. Ich glaube, das erste Jahr war noch Stehhalle, aber dann im zweiten Jahr dann sofort wieder Alm. Und ich habe das nie bereut. Und ich habe noch aus den ersten Momenten, aus den ersten Spielen immer noch meine Kontakte. Und es bleiben ja. Das Schöne ist im Augenblick, ich sehe es an unserem Chart, es kommt jeden Tag wieder dazu. Und das heißt also, du hast auch jeden Tag wieder die Möglichkeiten, irgendwie was zu arrangieren. Mit neuen Firmen, mit neuen Leuten. Also macht richtig Spaß.
Rückblickend hast du gesagt, du bist zu Allianz Arena Zeiten als Unternehmer zu den Löwen gekommen, damals in Business Area. Hast du es jemals bereut, dich auch bei den Löwen zu engagieren?
Überhaupt nicht. Also ich habe es außer auch teilweise die Ergebnisse natürlich und den Verlauf unserer Liga-Zugehörigkeiten, habe ich es immer genossen, dort zu sein und auch das ein oder andere Geschäft zu machen oder Leute kennenzulernen, die sich überwiegend als sehr angenehme Zeitgenossen herausgestellt haben.
Das ist ja das, was wir ja auch versuchen als TSV 1860, dass wir Firmen zusammenbringen, die Löwenfamilie auch als Business-Löwenfamilie zu bezeichnen, als Business-Netzwerk. Da gibt es natürlich die Unternehmer für 60, die da auch schon beispielhaft vorangegangen sind, auch natürlich das und die NLZ-Sanierung mitgestaltet, mit unterstützt haben. Und das ist alles die Löwenfamilie.
Genau. Also gerade weil du die Unternehmer für 60 ansprichst, ich glaube, die haben einen großen, also die Mitglieder dieser Unternehmer haben einen großen Anteil, weil hier geht es einfach um das Helfen ohne Hintergedanken, überwiegend ohne finanziellen Aspekt, einfach nur Löwen unterstützen. Und das war auch ein guter Moment, wie damals der Sepp Bieser gesagt hat, es muss was passieren. Und ich freue mich heute noch drüber, dass es gemacht hat. Und ich bin auch sicher, dass dieses inzwischen größere Pflänzchen noch sehr stark wuchern wird.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wie dann dein Name ins Spiel gekommen ist bei der NLZ-Sanierung?
Ja, ich war im Vorfeld, hatte ich schon mal mit Manfred Paula gesprochen, aber das ist schon wieder 1,5 Jahre her, da ist dann nichts passiert. Und irgendwann ruft mich der Marc Pfeiffer an und sagt, Gerhard, ich glaube, wir brauchen dich. Dann sage ich, wenn man mich braucht, muss ich natürlich sofort einschreiten oder mich zur Verfügung stellen. Habe das dann auch gemacht und das Ergebnis wissen wir ja, wie es ausgegangen ist. Aber es wurde schon geworben und das hat mich natürlich auch ein bisschen stolz gemacht.
Das glaube ich. Und ja. Dass wir dich sehr, oder dass es ein tolles Projekt geworden ist, also zumindest die erste Phase abgeschlossen. Die zweite Phase steht an, das hast du gerade auch schon angedeutet. Jetzt haben wir mit der BayWa einen neuen Partner im NLZ. Wahrscheinlich passend zum Thema, oder?
BayWa klingt gut, weil BayWa hat das, was wir brauchen, Baustoffe.
Richtig.
Und vermutlich auch Handwerkerlisten, wo man da mal durchforsten könnte und schauen, wer hat da noch das Herz am richtigen blauen Fleck. Und es geht darum, wir haben jetzt die Notmaßnahmen und die Perfektionierung des Untergeschosses haben wir abgeschlossen, aber das NLZ besteht ja aus drei weiteren Etagen. Und leider sind die in einem nicht viel besseren Zustand als das Untergeschoss. Also beim Untergeschoss war es natürlich durch die vielen Wasserschäden die absolute Katastrophe, aber auch in den drüberliegenden Geschossen, Erdgeschoss bis oben, gibt es marode Leitungen. Es gibt die Internatszimmer, die nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Natürlich kann man es nicht abreißen, man kann die Grundrisse nicht verändern. Du kannst aus Zimmern, die 12 Quadratmeter haben, kein Zimmer machen mit 18 oder 20, aber du kannst trotzdem versuchen, das Ganze vom Standard her ein bisschen schöner zu gestalten und das Niveau heben, so dass auch die Eltern, die ihre Kinder vorbeibringen, sagen, da liefert ich meinen Sohn ab, weil hier kriegt er nicht die Krätze, sondern fühlt sich wohl.
Was ist dann der nächste Schritt? Was steht jetzt als nächstes an?
Wir haben folgenden Plan abgestimmt. Wir werden jetzt ein Apartment, das uns der Manfred zur Verfügung stellt, komplett entkernen. Also wir räumen dort, so wie wir das Untergeschoss komplett freigemacht haben, machen wir hier aber nur einen Raum frei und schauen mal, wo der Hund begraben liegt. Weil, wie ich schon mal erzählt habe, du reißt der Fliese runter und dann siehst du hinter der Fliese den ersten Schaden. Und den erwarten wir aufgrund der Historie und aufgrund der Wasserschäden, die es auch in den oberen Etagen gab, erwarten wir wieder. Das heißt, einmal zurückbauen, schauen, was ist stabil, was ist instabil, was ist in den Wänden verdeckt. Und wenn das gemacht ist, dann erst können wir eine Strategie entwickeln, die dann dahin geht, dass man dann sagt, man macht eines nach dem anderen. Bis halt alle, ich glaube, wir haben 12 Zimmer, oder? 12 wird, keine Ahnung. Bis die durch sind, ohne dass der Betrieb beeinträchtigt wird. Also unten mussten wir aufhören mit dem Trainings- und Duschbetrieb und oben wollen wir das weiterlaufen lassen. Und dann kommen also zusätzlich zu den Zimmern, kommt dann peu à peu, kommen dann oben noch die sind Trainerzimmer drin, Besprechungsräume, dann haben wir unsere Küche mit Esszimmer. Also da müssen wir uns dann, also das wird eine längere Geschichte, Start so vermutlich Oktober rum, aber wie lange es dauert, weiß ich jetzt noch nicht. Wir müssen schauen, wie wir es entwickeln, in welcher Reihenfolge wir es bearbeiten und wie wir halt jetzt auch wieder die Handwerker motivieren und das Geld zusammenbekommen, das wir dann brauchen.
Und ich bin sicher, dass man da wieder ganz andere Gewerke braucht, oder? Klar, den Elektriker, den brauchst du in jedem Stockwerk, den Sanitärer jetzt gerade bei den Zimmern wahrscheinlich auch. Aber dann geht es eher so ums Thema Innenarchitektur.
Genau, was dort wesentlich ist, wird sein die Einrichtung. Dass wir ein Konstrukt entwickeln oder ins Auge fassen, dass man auf kleinstem Platz, so wie man heutzutage von Tiny-Häusern spricht, die ja auf zwei Rädern das ganze Wohnen ermöglichen, dass wir dort leben, lernen, schlafen, chatten oder was auch immer auf kleinsten Raum realisieren können. Und da gibt es schon eine Studie von einer Firma Appia, die hat sich spezialisiert auf Hotelzimmer. Und da hat der einer der Verantwortlichen dort, hat im letzten Jahr schon mal eine kleine Präsentation gemacht. Und wenn wir auf die aufbauen können, dann, also der Initiator ist auch Löwe und hat sich hier angeboten. Und wenn wir auf die aufbauen können, dann freue ich mich jetzt schon. Kleine Anekdote, die Zimmertür, die Tür ins Badezimmer bekommt eine Fototapete, die praktisch den Spielertunnel ins Grünwalder Stadion zeigt. Und das hat mich sowas von begeistert, wie man so eine tolle Idee haben kann. Und das war nicht die einzige, sondern das war ein Ideenfeuerwerk, das der abgebrannt hat. Und wenn da ein Teil von dem realisiert werden könnte, dann freue ich mich jetzt schon für jeden Spieler, der dort im NLZ die nächsten Jahre verbringt.
Und der dann richtig Lust hat, richtig Bock hat, Profi zu werden und nochmal im Training extra alles zu geben. Gerhard, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir mich auszutauschen. Ich finde es auch unfassbar spannend, einfach dein Gewerk, Architektur, Architekt. Das ist echt total spannend, erst recht, weil es immer schön ist, wenn man etwas baut und dann entstehen sieht. Das hast du ja auch eingangs gesagt. Und wenn es dann fertig ist, ist es toll. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich freue mich auf die neue Bauphase. Gibt es denn noch Gewerke, die noch offen sind, brauchen?
Also nachdem wir ziemlich viele Leute, ich möchte nicht sagen aufgerieben haben im letzten Dreivierteljahr. Also wir freuen uns über jeden, der sich meldet, egal was er macht. Wenn er meint, er kann sich hier einbringen, gerne melden. Und dann werden wir mal schauen, wer uns in Zukunft unterstützt. Je mehr, desto besser.
Und weil du es gerade angesprochen hast, ich glaube, dieses Projekt ist tatsächlich in Deutschland beispiellos. Union Berlin fällt mir noch ein, so dass die Fans das Stadion mitgestalten, aber danach, muss man ganz ehrlich sagen, fällt mir jetzt nichts ein. Also das NLZ der Löwen mit dabei war als starker Partner und der Löwenfamilie, der Löwenhandwerkerfamilie, kann man in dem Fall sagen.
Also dürfte fast ein Alleinstellungsmerkmal haben.
Wir freuen uns drauf.
Alles klar, also danke fürs Gespräch.
Das war nun schon die 102. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute Gerhard Günther. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.